Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Und in der geht es um ein Thema, das ich persönlich sehr spannend finde, nämlich nachhaltiges Wirtschaften. Der Kapitalismus hat ja ehrlicherweise vor allem dafür gesorgt, dass global gesehen ein kleiner Teil der Menschheit sehr reich ist, der Großteil aber immer noch in Armut lebt und nicht von dem vorhandenen Reichtum profitiert. Ein großer Teil der Gewinne im Kapitalismus gehen außerdem auch auf Kosten der Umwelt. Wirklich nachhaltig ist dieses System also nicht. Aber wie kann es besser gehen? Das habe ich mich gefragt und bin schnell auf die Idee der Gemeinwohlökonomie gestoßen. Das ist eine relativ junge Idee, sie kommt aus Österreich und wurde von Christian Felber entwickelt. Was genau die Idee hinter der GWÖ ist, wie man sie auch nennt, das bespreche ich mit Romy Kupfer. Sie ist Mitglied der GWÖ-Regionalgruppe in Leipzig und sorgt so dafür, dass der Wandel forciert wird. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Bevor es losgeht, habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn Verquatscht wird jetzt noch ein bisschen nachhaltiger. Warum? Naja, bisher habe ich Batterien für die Aufnahmetechnik genutzt, die ging aber immer relativ schnell leer, weil die Geräte einfach sehr viel Energie verbrauchen und so wurden die Batterien immer nach relativ kurzer Zeit zu Sondermüll, was nicht besonders nachhaltig ist, wenn man bedenkt, wie aufwendig das Recycling von Batterien ist. Deshalb benutze ich jetzt Akkus, um die Sendung aufzuzeichnen, und zwar von Eneloop. Die können bis zu 2100 Mal wiederverwendet, also aufgeladen werden und verursachen dadurch nur einen Bruchteil des Sondermülls, der durch die Benutzung von Batterien anfallen würde. Das Tolle ist außerdem, dass die Eneloop-Akkus ihre Kapazität auch nach etlichen Ladezyklen kaum einbüßen, sodass selbst nach 10 Jahren noch rund 70% der Anfangskapazität vorhanden sind. Durch die Verwendung von Akkus kann man also jede Menge Ressourcen einsparen, deshalb checkt doch mal euren Haushalt und schaut, ob ihr nicht die eine oder andere Batterie durch einen Akku ersetzen könnt. Und das war's jetzt auch schon mit meinem kleinen Einwurf. Los geht's mit Verquatscht. Hi Romy.
Hallo Marisa.
Die GWÖ, über die wir heute sprechen wollen, will ja im Endeffekt ein Gegenmodell zu unserem aktuellen Wirtschaftssystem sein und sie will es auch besser machen. Und bevor wir jetzt so darüber reden, wie das passieren kann, würde mich erst einmal interessieren, was kritisiert ihr denn am Status quo? Also wo setzt ihr da mit eurer Kritik an?
Ja, also da kann man erstmal ganz allgemein sagen, und das wird auch von dem Christian Felber, dem Begründer der Gemeinwohlökonomie, ganz zu Beginn vorangestellt, die klassische Wirtschaft ist eigentlich seelenlos. Sie ist eine Gefahr für unsere zukunftsfähige und auch menschliche Gesellschaft. Und das Ziel der GWÖ ist es eigentlich, unserer Wirtschaft auch diese Seele wieder einzuhauchen. Und das ganz große Problem, das hat eigentlich schon vor 2500 Jahren Aristoteles erkannt, indem er nämlich sagte, die Krematistik, diese widernatürliche Erwerbskunst, ist eigentlich der Weg ins Verderben. Dabei wird sozusagen das Geld, der Gelderwerb und die Profitmaximierung zum eigentlichen Ziel unseres Wirtschaftens, und das Geld ist kein Mittel mehr, kein Tauschmittel mehr. Und diese Profitmaximierung, dieses grenzenlose Wachstum entseelt eigentlich die Wirtschaft. Und das erkennen wir ja auch in unserem heutigen Wirtschaftssystem wieder. Das Ideal der Wirtschaft wäre die Ökonomik, und dabei geht es um die Bedürfniserfüllung und um die Erreichung des Wohlstands oder des Wohls aller. Und das ist eigentlich der komplette Gegenentwurf zur Krematistik, wie wir sie auch heute leider in unserem Wiedersystem wiederfinden. Und die Werte der Wirtschaft sind eigentlich von den Werten unserer Gesellschaft entkoppelt. Also in der GWÖ ist es so, dass gesellschaftliche, zwischenmenschliche Beziehungswerte auch die Werte des Wirtschaftssystems werden sollen.
Okay, also das Problem ist quasi, dass in unserer Wirtschaft sozusagen die Gewinnmaximierung zum Selbstzweck wird, könnte man sagen. Also man wirtschaftet eigentlich nur noch, um das Geld zu vermehren und eben nicht, um seine Bedürfnisse zu erfüllen sozusagen.
Genau, also das ist eigentlich auch so die Krise des Kapitalismus, in der wir stecken. Es geht um um Konzentration von Marktmacht, um Standortkonkurrenzen. Es geht darum, Umweltdumping, Sozialdumping, Lohn-, Steuerdumping zu betreiben, Lücken zu finden, um immer möglichst effizienzgetrieben sozusagen auch sein Produkt am Markt dann bestmöglich zu platzieren. Es geht eigentlich auch darum, andere zu fressen und immer weiter an Macht auch dazu zu gewinnen und Machtgefälle auszunutzen.
Das zeigen ja auch irgendwie, woran ich gerade denken muss, so Beispiele wie irgendwie Nestlé, wenn sie Wasser in Regionen abfüllen, sodass diese brach liegen und die Menschen müssen dann ihr eigenes Leitungswasser, Grundwasser sozusagen, abgefüllt für viel Geld kaufen, was ja total absurd ist und irgendwie so ein, finde ich, gutes Beispiel dafür, wie irgendwie Profitgier so auf Kosten des Gemeinwohls eigentlich betrieben wird sozusagen.
Genau, und Nestlé ist trotzdem ein erfolgreiches, in Anführungszeichen, Unternehmen, wenn man die Finanzbilanzen des Unternehmens anschaut. Und das zeigt halt auch, wer heutzutage erfolgreich ist, kann trotzdem Arbeitsplätze vernichten, die Natur, die Menschen ausbeuten, die Demokratie untergraben und einfach auch Sinnlosigkeit produzieren.
Und wie kann die GWÖ hier in der Theorie für einen Wandel sorgen? Also wenn wir uns jetzt auf dieser theoretischen Ebene befinden?
Ja, also das große Ziel der GWÖ ist eigentlich, das Geld wieder zum Mittel, zum Tauschmittel zu machen und das Gemeinwohl zum eigentlichen Zweck des Wirtschaftens. Dahingehend müssen einfach die Systemweichen anders gestellt werden. Es muss ein anderer Anreizrahmen für alle Akteure am Markt herrschen. Das heißt, wir entwickeln uns wieder weg von der Konkurrenz und zum Gewinnstreben hin zum Gemeinwohlstreben und zur Kooperation. Und das ist einfach ein ganz anderer Anreizrahmen, der vielleicht keinen unverhältnismäßigen Reichtum für alle bereithält, aber auf jeden Fall trotzdem den Wohlstand für viel mehr Menschen bereitet und auch viel mehr Chancengleichheit und Lebensqualität und auch Demokratie bedeutet. Also eigentlich ist es eine gesellschaftliche Win-Win-Situation. Und das muss man sich eigentlich auch mal vor Augen führen, dass in der bayerischen und der deutschen Verfassung beispielsweise, es gibt auch noch weltweit weitere, also Verfassungen, in denen das stipuliert ist, aber dort wird ja schon gesagt, dass die Wirtschaft dem Wohle der Menschen dienen soll und das Eigentum auch verpflichtet, Artikel 14 unserer Verfassung. Und diese Werte, also die Kooperation, die Empathie, die Einhaltung der Menschenwürde, das sind im Grunde Werte, die in der Wirtschaft sich so selten wiederfinden.
Warum ist dieser Spruch sozusagen Kooperation statt Konkurrenz oder dieser Leitsatz besser gesagt so wichtig?
Genau, also Konkurrenz ist eigentlich der Kern auch des neoliberalen Systems und ist das, was sozusagen den Egoismus und die Ausbeutung anderer auch befördert. Auch die Platzierung am Markt als womöglich das Unternehmen, was am günstigsten produziert, was zu den besten Preisen, zu den vermeintlich günstigsten Preisen die Produkte anbieten kann. Und das geht einfach auf Kosten der Menschenwürde und der sozial- und ökologischen Standards auch in unserem System. Und wenn wir unser System neu denken und auf Kooperation umdenken, dann müssen wir das für die gesamte Lieferkette und für unser gesamtes Unternehmensumfeld auch denken. Das bedeutet, wir müssen schauen, wo kommen unsere Materialien, wo kommen unsere Rohstoffe her, wie sieht die Lieferkette dahingehend aus, wie können wir sozusagen mit unseren Lieferanten, mit den direkten Berührungsgruppen dahingehend auch kooperieren, auch mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kundinnen, insgesamt mit dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem wir als Unternehmung vielleicht eingebettet sind? Oder wie gehen wir auch mit den Eigentümern, mit den Finanzpartnern und Partnerinnen um? Das ist eben auch ein Aspekt, der sozusagen das kooperative, gemeinwohlorientierte Wirtschaften ganz stark sozusagen auch beschäftigt.
Ich habe ja gerade schon betont, dass das jetzt erstmal so theoretische Überlegungen sind, weil wir ja von dem erstmal in der Praxis noch relativ weit entfernt sind, sagen wir es mal so. Und das ist ja auch in der Tat so einer der wesentlichen Kritikpunkte an eurem Modell, nämlich, dass es eben für sich nicht funktionieren kann, sondern nur, wenn so die Wirtschaft drumherum funktioniert und eben die nötige Kaufkraft schafft, damit das eben alles finanzierbar ist. Kann denn sowas wie eine GWÖ überhaupt Realität werden?
Die GWÖ ist eigentlich schon in vielerlei Hinsicht ein praktiziertes Modell. Also es gibt schon total viele Unternehmen in Deutschland, die sich auch zertifizieren lassen nach Gemeinwohlökonomie-Standards. Und es wird auch von politischer Seite gefördert. Allein für das Wirtschaftsprogramm Europa 2020 hat der Wirtschafts- und Sozialausschuss damals empfohlen, die Gemeinwohlökonomie beziehungsweise die Gemeinwohlbilanz auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa sozusagen mit zu berücksichtigen und auch Aktien beziehungsweise börsennotierte Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern müssen eine Rechtfertigung ablegen, nicht nur über ihre finanziellen Zahlen, sondern auch über ihr ethisches, nachhaltiges Verhalten sozusagen am Markt. Und da ist auch die Gemeinwohlbilanz, die im Rahmen der Gemeinwohlökonomie sozusagen entstanden ist, ein valides Berichtssystem. Und was auch der Christian Felber, der Begründer der Gemeinwohlökonomie, immer wieder betont, ist, dass wir nicht ein statisches Konzept sozusagen schon haben und dieses jetzt einfach nur der Wirtschaft überstülpen müssen, sondern es ist ein Prozess, es ist ein Entwicklungs- und Transformationsprozess, in dem wir uns befinden, und dieser muss auch immer wieder demokratisch ausgehandelt und legitimiert werden. Das heißt, man versucht auch eben mit Akteuren der Politik, der Zivilgesellschaft, diese Veränderungen anzustoßen und Stück für Stück umzusetzen. Denn es ist trotzdem so, dass man diese freie Marktwirtschaft, in der wir uns befinden, ganz allmählich beziehungsweise Schritt für Schritt transformieren oder verändern möchte. Es geht nicht darum, jetzt von heute auf morgen ein neues System auf die Beine zu stellen und den Menschen überzustülpen, ohne dass sie daran Mitsprache gehabt hätten. Das würde ja gar nicht funktionieren.
Und wenn man das jetzt so größer denken würde, wie kann man es denn da schaffen, irgendwie alle Unternehmen sozusagen davon zu überzeugen, dass sie eben ihre Gemeinwohlbilanz, über die ich übrigens gleich noch sprechen möchte, sozusagen abzulegen oder eben darüber Rechenschaft abzulegen und sich da bilanzieren zu lassen?
Also mal in einem ganz großen Kontext betrachtet, kann man es eigentlich so sagen, dass wir aktuell, wenn wir den Markt betrachten, ein großes Missverhältnis der Preise wahrnehmen. Das heißt, Unternehmen, die womöglich ausbeuten, die billig produzieren lassen, sind irgendwie die Gewinner am Markt. Und die Produkte, die ethisch sind, wo auch externe Kosten, Sozial- und Umweltauswirkungen mit eingespeist sind, wo faire Löhne gezahlt werden und so weiter, das sind die, die die höheren Preise anbieten und die vermeintlichen Verlierer des Marktes sein können, wenn es nicht sozusagen auch die ethischen Konsumenten gäbe. Und in einer idealen Gemeinwohlökonomie ist es schon so, dass das Unternehmen, was sich zertifizieren lässt, da gibt es dann verschiedene Stufen, was eben diese Gemeinwohlökonomie beziehungsweise diese Prinzipien auch wirklich lebt und verankert hat und was sich auch in seinen Produkten widerspiegelt, dass diese Unternehmen auch Steuervorteile genießen, dass sie Zoll- und Zollvorteile haben, günstiger an Kredite rankommen, dass sie vielleicht von der Wirtschaftsförderung anders bedacht werden, dass sie im öffentlichen Einkauf bedacht werden. Und dadurch werden eigentlich diese Produkte günstiger. Und das ist dann wieder der Preishebel. Die Produkte der nicht zertifizierten Anbieter werden teurer. Und im Umkehrschluss würden eigentlich nur verantwortungsvolle Unternehmen am Markt verbleiben. Und damit würden die Marktgesetze wieder ja, in Einklang geraten mit den Werten einer Gesellschaft. Das ist jetzt erstmal so der ganz große Blick auf die Preismechanismen sozusagen dahinter. Wenn wir jetzt einfach fragen, okay, warum lässt denn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz anfertigen und warum richtet es denn seine wirtschaftlichen Aktivitäten am Gemeinwohl aus? Dann ist es schon so, dass viele Unternehmen auch als Pioniere in ihrer Branche wahrgenommen werden. Und das hat natürlich eine gewisse Außenwirkung erstmal, natürlich gegenüber den Kunden, gegenüber den anderen Akteuren am Markt. Es hat aber auch ganz wesentliche Vorteile für die, ich nenne es mal, inneren Berührungsgruppen in einem Unternehmen, also für die Mitarbeiterbindung, für die Kooperationsbeziehungen zu den Lieferanten und Lieferantinnen, zu den Geldgebern. Und das ist einfach auch ein Beziehungsmanagement, aus dem wiederum auch ganz viel soziale Innovation erwachsen kann und auch beispielsweise Unternehmen mit Fachkräftemangel dann eben die bevorzugten Unternehmen sind, wenn sie zum Beispiel sich der Gemeinwohlökonomie auch verschrieben haben.
Jetzt hast du gerade schon wieder die Zertifizierung angesprochen. Ich würde sagen, sollten wir auch mal darüber sprechen, was das genau bedeutet. Welche Parameter spielen denn eine Rolle bei dieser Gemeinwohlbilanzierung?
Okay, also das ist eigentlich aus der Idee erwachsen, dass man eben gesagt hat, wir müssen doch irgendwie sichtbar machen, wie wir diese Werte gegenüber unseren Berührungs- und Bezugsgruppen eben leben. Und die Werte, die ich jetzt gerade schon mehrfach angesprochen habe, sind eigentlich auch die Werte, die in unserer Verfassung eine große Rolle spielen und eben auch dahingehend auf unser zwischenmenschliches Leben. Es ist einmal die Menschenwürde, natürlich auch die Solidarität und Gerechtigkeit, dann ganz klar die ökologische Nachhaltigkeit, aber auch der Aspekt der Transparenz und Mitentscheidung werden in der Gemeinwohlbilanz sozusagen berücksichtigt. Und das wird dann sozusagen durchdekliniert gegenüber den jeweiligen Berührungsgruppen. Das sind die Lieferantinnen, das sind die EigentümerInnen und FinanzpartnerInnen, die Mitarbeitenden, die Kundinnen und Mitunternehmen, aber auch natürlich ganz klar das gesellschaftliche Umfeld. Und es ist so, dass ein Unternehmen, was sich entscheidet, sich zertifizieren zu lassen, kann auch erstmal einen Selbsttest machen, kann sich dazu ganz umfänglich informieren bzw. auch beraten lassen. Und dann gibt es ein großes Arbeitsbuch, wo sozusagen diese einzelnen Aspekte zu den jeweiligen Werten eben auch beschrieben werden, was das ganz speziell für die organisatorische Praxis bedeutet. Ich sage auch ganz klar organisatorische Praxis, weil es eben nicht nur Unternehmen sind, die eine Gemeinwohlbilanz anfertigen, sondern auch, das können auch Gemeinden sein oder Hochschulen oder Vereine, Verbände, die nicht profitorientiert wirtschaften. Genau, und es gibt dann sozusagen 20 Indikatoren, also 4 Werte, 5 Berührungsgruppen. Und da können dann jeweils 50 Punkte pro Indikator erreicht werden, wobei das wirklich top-notch ist. Also das ist wirklich das höchste Ideal. Und insgesamt können sozusagen 1000 Punkte in dieser Gemeinwohlbilanz erzielt werden. Und es gibt aber auch Negativpunkte, wenn sozusagen Verstöße stattfinden oder gesetzliche Mindeststandards nicht eingehalten werden. Und da kann man auch, also diese schlagen auch sehr ins Gewicht und da kann man bis zu 3600 Negativpunkte auch erreichen. Und ja, das ist eigentlich ein ganz schöner 360-Grad-Rundumblick auf die Organisation. Und es hilft nicht nur sozusagen die Organisation werteorientiert weiterzuentwickeln und Defizite aufzuzeigen und daraus eben Strategien für die Zukunft zu entwickeln, sondern es zeigt eben auch ja, Verdienste auch gegenüber dem Gemeinwesen, ganz klar schon allein gegenüber den Mitarbeitenden, der womöglich direktesten Berührungsgruppe, ja, wie das Unternehmen einfach auch aufgestellt ist.
Klingt auf jeden Fall nach einem sehr differenzierten Prozess sozusagen, die Darstellung dieser Gemeinwohlbilanz. Wie viele Unternehmen sind denn da jetzt schon dabei und lassen sich eben bilanzieren?
Also das sind in Deutschland über 250 Gemeinwohlbilanzen, die schon erstellt wurden. Dazu zählen aber, wie ich schon gesagt hatte, auch Gemeinden und Universitäten, wobei natürlich Unternehmen den Großteil darstellen sozusagen. Und das kann auch wirklich vom kleinsten Unternehmen bis zum Konzern angefertigt werden. Also wie du gerade schon gesagt hast, ist es ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Das ist auch total wichtig, weil nicht jedes Unternehmen in eine total tiefgehende Lieferkette hat oder sich mit der Entsorgung seiner Produkte auseinandersetzt oder eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern hat. Aber trotzdem passt es auf total viele Unternehmensgrößen und auch Organisationsformen. Und je nachdem, in welcher Organisationsform wir uns dann eben bewegen, wird auch die Punktezahl und die Gewichtung der Punkt, also nicht die Punktezahl, das ist eigentlich falsch, die wird nicht angepasst, aber die Gewichtung der Punkte wird eben angepasst auf die Ausrichtung, die Rechtsform des Unternehmens und seine Größe.
Und wenn ich jetzt als Verbraucherin sage, okay, ich möchte gerne bei einem Unternehmen kaufen oder eine bessere Alternative finden, wo ich sozusagen einsehen kann, okay, das wurde gemeinwohlbilanziert, hier kann ich mir sicher sein, das ist irgendwie ein gutes Unternehmen, das kann ich unterstützen, die gehen gut mit ihren Leuten um. Woran erkenne ich denn Produkte von Unternehmen, die sozusagen ja sowas haben anfertigen lassen?
Ja, also das ist gerade noch ein großer Punkt, mit dem wir uns auch befassen, dass nämlich die Produkte auch wie mit einem Ampelsystem einfach erstmal gekennzeichnet werden, dass sie sozusagen dieses Zertifikat haben. Also die Produkte können, wenn sie ihre Gemeinwohlbilanz haben extern prüfen lassen, können sie damit auf jeden Fall werben und damit an die Öffentlichkeit gehen. Und wie das ein Unternehmen macht, ist aktuell dem Unternehmen oder der Organisation selbst überlassen. Dieses Ampelsystem, das gibt es aktuell noch nicht, das ist in Arbeit. Aber ja, jedes Unternehmen, was sozusagen diesen Aufwand auch betrieben hat, man muss schon sagen, es ist eben ein wirklich tiefgehender Einblick in die Strukturen, in die Arbeits- und Beschaffungsweisen und so weiter. Das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Jedes Unternehmen wird dann eben das auch nutzen wollen, um das gegenüber den Partnern und Partnerinnen und den Konsumentinnen auch zu kommunizieren.
Okay, das heißt, da gibt es noch keine einheitliche Lösung sozusagen, wo man jetzt sagen könnte, okay, darauf kann man beim Einkauf achten.
Aktuell gibt es das noch nicht. Wir sind speziell gerade in Leipzig zum Beispiel daran, bei einem Unverpacktladen die Produkte, also in Kooperation eben mit den EigentümerInnen des Unverpacktladens, diese Produkte eben auch zu kennzeichnen.
Und Wie kann das dann aussehen? Da findet man dann wie so eine Art Siegel sozusagen auf den Behältern, aus denen man dann abfüllen kann, eben in einem Unverpacktladen.
Genau, also einfach einen kurzen Aufsteller dazu, dass es sich hier eben um ein gemeinwohlzertifiziertes Produkt handelt oder einen Hersteller und ja, idealerweise natürlich auch mit der Bilanz, mit der Punktzahl, mit der dieses Unternehmen abgeschlossen hat sozusagen. Also es muss ja auch alle 2 Jahre neu bilanziert werden, aber das könnte man noch darbieten, aber es geht ja auf jeden Fall erstmal darum, dass sich ein Unternehmen mit diesem Thema auch befasst und dahingehend weiterentwickeln möchte. Und das sollte man auf jeden Fall kenntlich machen. Ein aktuelles Beispiel wäre zum Beispiel auch noch Teilauto, was ja in Mitteldeutschland ein recht bekannter Carsharing-Anbieter ist. Und da kann man jetzt zum Beispiel auch überlegen, ob man nicht vielleicht einfach auf jedes Teilauto, was im Straßenverkehr sozusagen zur Verfügung steht, einen Aufkleber oder so noch anbringt, dass die NutzerInnen auch ja, sehen, was sie dann nutzen.
Und wird dann da auch quasi das Auto, was man fährt, weil es gibt da ja unterschiedliche Modelle sozusagen mitbilanziert, oder geht es da um das Unternehmen und dessen konkrete Arbeitsweise und der Einkauf wird nicht berücksichtigt?
Es geht schon auch tiefer in die Beschaffungsstrukturen des Unternehmens hinein. Also es wird schon auch genau geschaut, was sind es für Flotten, die da zur Verfügung stehen. Also es ist natürlich so, klar, ein Auto ist nicht das umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel. Wenn ich mich aber richtig erinnere, ist es trotzdem so, dass ein Teilauto im Durchschnitt 10 Privatwägen ersetzt. Und das ist ja auf jeden Fall erstmal schon mal was Positives für die Umwelt. Und ich glaube, das Ziel sollte jetzt auch nicht sein, 1000 Punkte in der Gemeinwohlbilanz zu erzielen, dann würden sich wahrscheinlich nur die ethischsten Unternehmen am Markt angesprochen fühlen, sondern es sollte einfach sein, sich selber als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin da mal genauer ja, in Frage zu stellen und auch eben zu schauen, okay, was ist schon da und wo können wir noch ansetzen, wo können wir uns noch verbessern und was machen wir denn eigentlich schon, wo wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, dass das auch einen total positiven Impact auf unser Umfeld auch hat. Das ist nämlich, denke ich, vielen Unternehmen auch gar nicht bewusst.
Also um es vielleicht nochmal so ganz zum Schluss konkret zu machen, inwiefern forciert ihr denn hier vor Ort den Wandel hin zu einer Gemeinwohlökonomie in Deutschland oder auch im kleineren Kreis?
Ja, also wir versuchen das auf jeden Fall nicht mit Druck, sondern auch mit sehr viel Kooperation, mit sehr viel Netzwerkarbeit. Ich muss dazu sagen, als Regionalgruppe haben wir uns erst im Jahr 2018 gefunden und gegründet. Und wir sind ein Teil vom Gemeinwohlökonomieverein Mitteldeutschland. Und genau, fühlen uns eben für diese Region auch zuständig und versuchen einfach durch Kontakte in die Stadtverwaltung und in die Politik da auch Anstöße ja zu geben im Hinblick auf beispielsweise den nachhaltigen Einkauf, die Bevorzugung von zertifizierten Unternehmen in der Beschaffung, aber auch in der Wirtschaftsförderung. Jetzt stehen ja zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt die Landtagswahlen im Juni an. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt für uns, wo wir anknüpfen können in der Politik. Wir versuchen aber auch Unternehmer, Unternehmerinnen anzusprechen auf in verschiedenen Netzwerkformaten und versuchen da auch Pioniere zu finden, die eben hier in der Region vorangehen, als ja, gutes Vorbild in ihrer Branche. Und ein wichtiger Aspekt, den wir uns eben noch verschrieben haben, ist einfach erstmal so diese Informations- und Bildungsarbeit. Und das muss gar nicht immer innerhalb der Kommune oder gegenüber den Unternehmen sein, sondern das setzt auch schon in der Zivilgesellschaft an. Wir hatten jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur hier in Leipzig. Da wird es dann im Wintersemester auch eine Seminarreihe dazu geben, weitere Seminarreihen. Auch an der Uni Halle sind im Gespräch. Das ist gerade ja durch die aktuelle Corona-Situation, ich sag mal, ein Stück weit entschleunigt, unfreiwillig, aber auf jeden Fall ist es für uns, es ist nicht abgeschrieben. Also wir sind da weiterhin dran und hoffen, dass sich sozusagen gegen Ende des Sommers die Situation entspannt und wir dahingehend auch weiter sozusagen unsere Bildungsangebote ausdehnen können. Wir sind aber auch in verschiedenen Formaten und Gremien tätig, also auf der Ökofete in Leipzig, im Forum Nachhaltiges Leipzig sind wir vertreten. Wir versuchen einfach durch aktuelle Veranstaltungsformate dahingehend auch den Kontakt sowohl zu denen, die eben sich interessiert zeigen, als auch zu jenen, die womöglich noch nie was davon gehört haben.
Okay, das heißt, ihr seid in Bildungsmission unterwegs. Dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass du uns jetzt hier auch quasi erzählt hast, was eure Ziele sind, wie es funktionieren kann und uns dadurch einen kleinen Einblick gegeben hast.
Ja, total gerne. Vielen Dank.
Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert, vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Mach die Welt grüner bei der Umweltbank.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.